Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir werden heute einen Abschnitt aus der Bibel uns gemeinsam ansehen, nämlich aus 1. Mose 15. Also die Predigt ist heute Gottes Wort aus 1. Mose 15 und wir lesen gemeinsam Gottes lebendige Wort aus oder in 1. Mose 15. Wir lesen das ganze Kapitel. Erste Mose Kapitel 15. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach: O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahingehe und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus? Und Abraham sprach weiter: Siehe, du hast mir keinen Samen gegeben, und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn: Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Da sprach zu ihm: So soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Und er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Abraham aber sprach: Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Und er sprach zu ihm: Bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte das alles und zerteilte es mitten durch und legte jedes Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere ab, aber Abraham verscheuchte sie. Es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Da sprach er zu Abraham: Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten, und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen. Denn das Maß der Sünde der Amoriter ist noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Die Keniter, die Kenesiter, die Kadmoniter, die Hittiter, die Peresiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgasiter und die Jebusiter. Vermutlich kennen wir alle das Gefühl von Zweifel. Ja, immer wieder plagen uns Gedanken und Fragen wie diese: War das jetzt eigentlich die richtige Entscheidung oder habe ich da auf das richtige Pferd gesetzt? Und da gibt es ja genügend Beispiele aus unserem Alltag. Ja, da sind wir im Einkaufsladen und suchen uns vielleicht ein passendes Kleidungsstück aus und wir gucken in den Spiegel und meinen, dieses Kleidungsstück wäre passend. Ne? Und dann kommen wir zu Hause und merken irgendwie, naja, irgendwie stellt das irgendwie die falschen Körperteile hervor und wir finden es dann doch nicht so ganz gut. Oder vielleicht bei der Wahl des Studiums. Ja, wir haben angefangen, ein Studienfach zu studieren und sind eigentlich auch gut dabei, aber irgendwann stellen sich Zweifel an und wir fragen uns: Ist das eigentlich noch das Richtige? Kann ich mit diesem Job, oder finde ich überhaupt einen Job mit diesem Studium, mit diesem Abschluss? Oder manchmal, wenn wir Eltern unter uns haben, vielleicht kriegen wir manchmal Zweifel, ob der Name, den wir für unser Kind gewählt haben, wirklich so ein glücklicher Name war, weil es irgendwelche anderen Eltern gab, die auch meinten, ihren Kindern diesen Namen zu geben und der Name irgendwie einen schlechten Ruf bekommen hat, wie auch immer. Aber es gibt manchmal Situationen in unserem Leben, wo uns Zweifel befallen. Ja, die Beispiele, die ich jetzt eben genannt habe, die waren jetzt vielleicht nicht so, ja, oder mehr oder weniger lebensentscheidend, aber vielleicht eher weniger. Aber was ist, wenn Zweifel an den Kern unseres Lebens gehen, nämlich an unseren Glauben gehen? Wenn Zweifel unserem Glauben nagen? Woher weiß ich, ob das alles stimmt, was da so in der Bibel steht? Ja, lohnt es sich noch, an Gott festzuhalten? Und wartet da wirklich ein Leben nach dem Tod auf mich? Und in unserem heutigen Predigtabschnitt ist es Abraham. Abraham, der bei uns immer wieder, oder wie wird er genannt, der Vater des Glaubens, also das Vorbild des Glaubens. Und hier haben wir jemanden, und hier haben wir Abraham, bei dem scheinen sich irgendwelche Zweifel eingeschlichen zu haben. Kann man den Verheißungen Gottes noch wirklich trauen? Das ist diese Frage, die Abraham hatte. Jetzt können wir fragen, ist es richtig, dass Abraham diese Fragen stellt? Sollte Abraham nicht eigentlich dankbar sein und auf das schauen, was Gott alles schon bisher mit ihm getan hatte? Ja, die Geschichte von Gott mit Abraham beginnt für uns ja in Kapitel 12 im ersten Buch Mose. In Kapitel 12, da ruft Gott den Abraham heraus, irgendwo aus der Ferne ruft ihn heraus, sagt, ich will dir ein Land geben. Abraham zieht treu hinterher. Gott gibt ihm große Versprechen in Kapitel 12 von Land, von Nachkommen, von Segen. Also ganz große Versprechen. Und wir lesen dann für Kapitel bis Kapitel 15, lesen wir eigentlich, wie Gott zu seiner Verheißung und Abraham steht. Immer wieder. Abraham verbockt es eigentlich immer wieder. Gott steht dazu. Abraham hätte eigentlich zurückgucken sollen auf sein Leben und feststellen müssen, in Kapitel 12, ja, da hat er, weil es Hungersnot herrschte im Land, ist Abraham nach Ägypten gegangen. Gott hat ihn aber, trotzdem er eine Halbwahrheit gesagt hat, hat er ihn bewahrt, hat ihn wieder zurückgebracht, mit großem Reichtum sogar. Kapitel 13 gibt es diesen Streit mit Lot, oder die Hirten von Lot und von ihm streiten um das Land, weil nicht mehr genug Platz da ist. Gott belohnt Abraham, bewahrt ihn, schenkt ihm Reichtum. Kapitel 14 wird aber dann Lot, der Neffe von Abraham, entführt. Und der Abraham wird plötzlich militärisch, stellt ein Heer zusammen und jagt Großmächten von damals nach. Und Gott schenkt ihm einen Sieg. Hätten wir nicht sagen können, Abraham, guck doch einfach mal zurück, was Gott bisher die ganze Zeit gemacht hat, wie er immer treu zu seiner Verheißung gestanden hat, und hör auf, Fragen zu stellen. Glaub einfach. Immer wieder war die Verheißung bedroht, immer wieder hat Gott sich zu seiner Verheißung gestellt. Warum sieht Abraham hier das Glas nur halb voll an? Ja, man kann wirklich sagen, Abraham hat vielleicht ein gutes Leben gehabt, war auch materiell sehr gesegnet. Viele Menschen von uns wären vielleicht auch zufrieden gewesen, wenn Gott einfach materiell segnet, aber es reicht Abraham nicht. Er möchte Gottes Absicht und Gottes Verheißung tatsächlich erfüllt sehen. Und es sind nämlich zwei dieser großen Verheißungen, die Abraham bekommen hat, die er einfach noch nicht gesehen hat. Gott hat immer wieder gesagt, Abraham, aus dir möchte ich ein großes Volk machen. Und Abraham, dir soll ein Land gehören. Und je länger Abraham lebte und je älter er wurde, ne, die biologische Uhr tickte von ihm und seiner Frau. Je länger, je mehr, desto unwahrscheinlicher war es, dass Gott seine Versprechen einhalten würde. Und Abraham schien zu befürchten, dass mit diesem versprochenen Nachkommen, dass daraus nichts werden würde. Ja? Er hat gar kein Kind gehabt bis jetzt, kein leibliches Kind, und er besaß auch kein eigenes Land. Er ist immer nur durchgezogen durch das Land, das ihm mal gehören sollte. Aber wisst ihr, was dem Abraham zu Lebzeiten nur gehörte? Nur die Grabstätte, die er gekauft hatte. Ihm gehörte nichts von diesem versprochenen Land. Und verstehen wir vielleicht, dass Abraham jetzt Sorge hatte, hält Gott eigentlich noch seine Versprechen? Und daher kommen diese zwei Fragen, die wir auch in diesem Abschnitt haben. Hier in Vers 2 lesen wir einerseits, da fragt Abraham, was ist jetzt mit dem versprochenen Nachkommen? Der Lot war nach Sodom da zurückgekehrt und Abraham hatte jetzt keinen Verwandten mehr da. Und Abraham sagt, ja, wird das Eliezer, ein Knecht von uns sein, der zu meinem Erbe wird? Und das war damals Brauch, das war damals in Ordnung. Wenn man kinderlos war, hatte man damals das so gemacht, dann adoptierte man jemanden Fremden und machte ihn quasi so zu seinem eigenen Kind, das dann Erbe werden durfte. Und möglicherweise dachte Abraham, naja, wenn ich keine eigenen Kinder habe, dann wird Gott vermutlich das so als Weg gewählt haben, wie er mich zu einem großen Nachkommen oder zu einem großen Volk führen möchte. Das war so Abrahams Idee. Oder in Vers 8, ne? Merkt ihr, Vers 2 spricht er die Frage nach dem Nachkommen an, dieses Versprechen. Vers 8 fragt er, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich das Land als Erbe besitzen werde? Hier fragt er, was ist denn mit dem Land, mit der Landfrage? Vielleicht kennen wir diese Arten von Zweifel an unserem Glauben. Ja, was ist mit Gottes Versprechen? Meint Gott es wirklich gut mit mir? Vielleicht mag es von außen gut aussehen, wenn man auf dein Leben blickt. Ja, da ist vielleicht ein Haus, da ist ein guter Job, da ist vielleicht, wir können uns einen Urlaub leisten, das Studium gelingt, vielleicht auch Beliebtheit und Anerkennung. Du hast vielleicht alles, aber vielleicht auch ähnlich wie Abraham, vielleicht hast du kein Kind oder du hast vielleicht Kinder, die nicht im Glauben sind, die dem Glauben den Rücken gekehrt haben und du fragst dich hin und wieder, stimmt das vielleicht auch manchmal selbst, stimmt das alles, was in der Bibel steht? Dann kann es sein, dass wenn mal Zweifel an deinem Glauben nagen und jemand hat mal gesagt, also was sind denn Zweifel? Jemand hat mal Zweifel so definiert. Zweifel, das ist der Mangel an Gewissheit, also das Fehlen von Gewissheit oder Überzeugung von der Wahrhaftigkeit des christlichen Glaubens, des Christentums. Oder man fragt sich, wie passt eigentlich mein Glaube zu den realen Lebensumständen, die ich gerade da habe? Ja, Gott verspricht etwas, aber das, was ich erlebe, das passt irgendwie nicht zusammen. Da ist ein ganz großer Graben dazwischen. Und genau das erlebte Abraham. Da ist das Versprechen Gottes, das hört sich ja ganz wunderbar an, aber meine Lebenssituation, kein Land, kein Nachkomme, da passt doch irgendwas nicht. Also Menschen haben auch heute aus den unterschiedlichen Gründen Zweifel, ob das alles so stimmt mit dem Glauben. Manchmal gibt es Fragen, die Menschen haben, so intellektuelle Fragen, sagen, die Wissenschaft weiß es besser, die Bibel scheint da irgendwie die Frage nicht so zu haben. Manchmal erleben Leute Leid und fragen sich, wie ist das eigentlich mit Gott, wenn Gott doch gut ist, wie kann er das Böse zulassen? Manchmal sehen Leute vielleicht Gottes Botschafter in dieser Welt oder sehen zum Beispiel die Kirche, die Gemeinde und sehen, wie korrupt sie ist, wie viel Missbrauch dort herrscht und fragt, also das kann doch alles gar nicht wahr sein mit dem christlichen Glauben, wenn die Leute, die zum christlichen Glauben gehören, so leben. Und manche Menschen haben vielleicht einfach nur, sind selbst eher sorgenvolle Menschen und fragen sich immer, ja, ist der Glaube wirklich wahr? Es gibt also die verschiedensten Ursachen für Zweifel. Und ich denke, dass dieser Abschnitt, den wir hier in der Bibel haben, eine Antwort ist, wie wir mit Zweifel umgehen können. Und vielleicht erwartest du jetzt in dieser Predigt, wie können wir von Zweifel befreit werden? Was kann ich tun, um nicht zu zweifeln? Aber ich denke, darum geht es gar nicht in diesem Abschnitt, dass die Frage beantwortet wird, was kannst du tun? Ich glaube, viel wichtiger ist in diesem Abschnitt, was Gott tut, wenn du Zweifel hast. Wenn Zweifel an deinem Glauben lagen, dann gibt es zwei Dinge, nämlich Gott will deine Zweifel hören, das möchte ich gleich zeigen, wie das hier in diesem Abschnitt geschieht, aber andererseits auch, Gott will deinen Glauben stärken. Es sind zwei Reaktionen Gottes, die uns Mut machen sollen, wenn wir Zweifel erleben. Und wisst ihr, genau diese zwei Reaktionen, diese zwei Haltungen Gottes sind, finde ich, eine gute Antwort auf zwei Ansätze in der heutigen Kirche. Manchmal leben wir in der heutigen Gemeinde, dass Zweifel ignoriert werden oder abgelehnt werden. Ja, du darfst nicht zweifeln, sagen manchmal Gemeinden oder Kirchen. Und auf der anderen Seite werden manchmal Zweifel gefeiert. Also fangen wir mal mit der ersten Seite an. Manchmal erleben wir das heute, dass Gemeinden auf Zweifler herabblicken. Ja, das sind wie so Christen zweiter Klasse. Ja, der Zweifel ist ein Feind des Glaubens. Man sagt, du darfst keine schwierigen Fragen stellen. Am besten schweigen und nicht drüber reden. Aber die Antwort ist, Gott will deine Zweifel hören. Und das sehen wir auch gerade in diesem Abschnitt. Gott will deine Zweifel hören. Und an deinem Glauben zu zweifeln, das macht dich nicht zu einem schlechten Christen. Der große Baptistenprediger des 19. Jahrhunderts, Spurgeon, der bekannte einmal selbst und sagte, plötzlich kam in mir der Gedanke, und er sagte, ich verabscheute diesen Gedanken, aber ich konnte diesen Gedanken nicht überwinden, dass es kein Gott, kein Christus, kein Himmel, keine Hölle und so weiter gäbe. Meine Gebete, ja, nur eine Farce. Und ich hätte genauso gut zu den Winden pfeifen oder zu den heulenden Wellen sprechen können. Das sind Gedanken, die manchmal sogar dieser bekannte Baptistenprediger hatte. Und das erinnert uns daran, dass selbst manchmal starke Männer des Glaubens von Zweifel heimgesucht werden. Zweifel, die so gewissermaßen dazugehören manchmal zum christlichen Glauben. Also an sich zu zweifeln bedeutet noch nicht, das Christentum abzulehnen. Und leider hat das die Kirche und die Gemeinde nicht immer verstanden und hat gerade diejenigen, die mit Zweifel zu kämpfen haben, manchmal abgelehnt und eher mit Argwohn behandelt. Christen zweiter Klasse. Aber Gott selber ist Zweiflern gegenüber barmherzig. Woher können wir das wissen? Es sind drei Dinge hier in diesem Abschnitt, die uns zeigen, wie Gott deine Zweifel hören will. Einerseits, Gott ist bereit, auf deine ehrlichen Fragen einzugehen. Schaut mal in diesem Abschnitt hier, Kapitel 15. Der beginnt nämlich so, dass nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham ergeht in einer Offenbarung. Und da sagt Gott, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Warum sagt Gott hier, fürchte dich nicht, hab keine Angst? Abraham hatte vermutlich Angst. Und was Gott jetzt hier sagt, ist, ich bin dein Schild, ich bin dein Lohn. Dafür müssen wir ins Kapitel vorher reingucken. Abraham hatte nämlich eine Großmacht verfolgt mit seinen 317 Knechten, eine Großmacht verfolgt, hat sie besiegt. Wovor musste Abraham jetzt Angst haben? Dass diese Großmacht denkt, dem Abraham, dem zeigen wir es, ja, wer hier wirklich hier der Chef, wer hier das Sagen hat. Abraham hätte sich darauf gefasst machen müssen, dass die sich wieder neu zu einer Allianz zusammenschließen und Abraham verfolgen. Und jetzt sagt Gott, ich bin dein Schild. Also Gott sagt nicht, ich besorge dir ein Schild und eine Abwehrwaffe, sondern Gott sagt, ich bin dein Schild, ich bin dein ganz persönlicher Bodyguard. Und dann sagt er, ich bin dein sehr großer Lohn. Was ist vorher im Kapitel geschehen? Abraham hat in dieser Szene mit dem Melchisedek, vielleicht kennt ihr diese Geschichte, wo Abraham gibt dem Melchisedek 10% ab. So, er gibt Sachen von seinem Besitz ab. Und Gott sagt hier, keine Angst, Abraham, du hast vielleicht Dinge abgegeben, aber ich bin dein Lohn. Ich kümmere mich um dich. Das ist die Botschaft, die Gott hier hat. Auf die ehrlichen Fragen, auf die Fragen, die Abraham hier vermutlich betreffen, nämlich im Vergleich zum Kapitel vorher, reagiert Gott. Gott ist also bereit, auf deine ehrlichen Fragen einzugehen. Und dann auch Vers 4. Ne? Abraham sagt ja hier, wie ist das eigentlich jetzt mit dem Nachkommen in Versen 2 und 3? Und dann sagt Gott ganz klar, dieser, also Abraham, dein Vorschlag mit deinem Knecht da, nee, der soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird. Ein leibliches Kind, der soll dein Erbe sein. Also Gott geht tatsächlich auf das ein, was Abraham bewegt. Gott nimmt sich Zeit für Abrahams Fragen und auch für deine Fragen. Und selbst Christus, ja, die leibliche Darstellung von Gott hier auf der Erde, In Christus sehen wir, dass Gott Mitleid mit Zweiflern hat. Ja, nach der Auferstehung, einige seiner Jünger konnten es nicht glauben. Erinnern wir uns oder denken wir an Thomas. Und hätte Jesus sagen können, Thomas, jetzt hör doch mal einfach auf zu zweifeln. Aber was macht Jesus? Jesus lädt diesen Zweifler ein, den Finger in die Wunde zu legen. Ja, ich meine, wenn wir unseren Kindern die Wunden vielleicht nur mit desinfizieren wollen, ja, in die Wunde gehen wollen irgendwie, unsere Kinder schreien auf oder die wollen uns, auch wenn wir heilen wollen, lassen unsere Kinder uns nicht hinein an die Wunden. Was macht Christus? Er lässt Thomas die Finger in die Wunde legen. Er ist bereit, auf Thomas einzugehen, auf die Zweifel einzugehen. Er demütigt ihn gar nicht. Das ist eine erste Lektion, die wir lernen können. Gott ist bereit, auf deine Fragen einzugehen. Also wenn Gott bereit ist, warum sollten wir ihm das nicht sagen? Wenn wir Zweifel haben, das Wichtige ist nicht sich zurückzuziehen, sondern sie Gott zu bringen. Ja? Gott hat einen gnädigen Charakter. Lege deine Finger hierher in meine Wunden, lege deine Zweifel vor ihm nieder. Und das kannst du im Gebet machen, aber das kannst du auch in der Gemeinde machen, mit Menschen, denen du dich anvertrauen kannst, Dinge zu sagen. Dazu lädt Gott dich immer wieder ein. Also Gott ist bereit, auf deine Fragen einzugehen. Gott ist aber auch bereit, dich immer wieder an seine Versprechen zu erinnern. Das ist der zweite Gedanke, dass Gott deine Zweifel hören möchte. Nämlich in Vers 5 sagt Gott nicht einfach nur so, der Eliezer soll es nicht sein, sondern soll es einen echten Lohn haben, sondern was Gott macht ist, er sagt, geh hinaus und sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. So soll dein Name sein. Ja, wir in den Sommermonaten, jetzt wo es so warm ist, machen wir es mit unseren Kindern immer wieder, dass wir draußen übernachten, schön am Haus, einfach nur. Wir sind nicht ganz so extrem wie euer Pastor, also wir sind im gesicherten Rahmen, machen wir das nur so ein bisschen. Aber wenn man dann so nachts manchmal aufwacht und dann einfach mal so hoch guckt und den Sternenhimmel sieht, dann kann man vielleicht etwas erahnen, wie es Abraham gegangen hat. Abraham erlebte damals noch ohne Lichtverschmutzung, das heißt, er hat die Sterne gesehen und wisst ihr was, er hätte sie vermutlich fast jede Nacht sehen können. Und Gott ist bereit zu sagen, aber versuchst zu zählen, kannst du nicht, genau, so soll der Nachkomme sein. Du fragst nach einem Nachkommen, Abraham, ich sag dir, unendlich viele Nachkommen werden es. Also merkt ihr, was Gott macht, er gibt ihn, ist bereit, ihn an seine Versprechen zu erinnern. Und er gibt ihm etwas Greifbares, etwas, was er packen kann. Wisst ihr, in dem Kapitel vorher hat Gott ihm gesagt, Abraham, guck nach unten, wie der Sand am Meer, so soll der Nachkomme sein. Und jetzt sagt er, Abraham, guck nach oben, wie viele Sterne am Himmel, so soll der Nachkomme sein. Abraham konnte ja fast nicht mehr durch die Gegend rennen, ohne woran erinnert zu werden, was Gott ihm versprochen hat. Unten, ah ja, Versprechen, viele Nachkommen, nach oben, ah, okay. Tagsüber, nachtsüber, Gottes Versprechen allgegenwärtig. Ja, und er sagt auch in Vers 7, schau zurück, ich bin es, der dich herausgeführt hat, ja. Gott ist bereit, Abraham an seine Versprechen zu erinnern. Und ich meine, das macht Gott heute immer wieder. Immer wieder. Er hat uns Bundeszeichen gegeben. Er hat uns Zeichen gegeben von Taufe und Abendmahl. Wir feiern Abendmahl regelmäßig. Warum? Weil wir immer wieder die Erinnerung an Gottes Versprechen brauchen. An Gottes Versprechen. Und deshalb meine Ermutigung ist, selbst wenn du Zweifel hast, gerade diese Zeichen, diese Versprechen, die Gott gibt, geht diesen Zeichen nicht aus dem Weg, sondern schau diese Zeichen an, die Gott dir gibt. Taufe, Abendmahl oder auch die Verkündigung des Wortes Gottes. Aber dann das Dritte, Gott ist nicht nur bereit, auf deine Frage einzugehen, Gott erinnert dich nicht nur an deine Versprechen, sondern Gott ist sogar bereit, deinen kleinen Glauben anzuerkennen. Habt ihr in Vers 6 gelesen? Da steht, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Das ist der Vers, den wir vorhin in Galater auch gelesen haben. Nämlich im Neuen Testament wird an drei Stellen auf genau diesen Vers Bezug genommen. Warum? Weil das Neue Testament damit klar machen möchte, den Zusammenhang von Glaube und Rechtfertigung. Dreimal. Römer 4, das haben wir nicht gelesen, Galater 3, das haben wir von vorher von Fabian gehört, und Jakobus 2. Und schaut mal, wie Abraham hier beschrieben wird. Es wird ihm als zur Gerechtigkeit angerechnet. Wir würden vielleicht erwarten, jemand, der gerecht ist, was würden wir sagen? Seine Taten sind gerecht, oder? Psalm 15. Wer darf, ne? Wer darf in deinem Zelt wohnen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Und was steht da? Wer in Unschuld wandelt. Wir erwarten dann, wenn es um Gerechtigkeit geht, dass ein Mensch vollkommen ist. Und hier sehen wir einen Abraham, der zweifelt, aber glaubt. Und Gott sagt, und das rechnet er ihm an. Der Glaube ist nicht wie so eine Waage, ja? Da sind all die schlechten Taten zum Beispiel, die wir getan haben, und dann legen wir da unseren Glauben drauf und unser Glaube ist so, ups, das Ganze dann so ein bisschen wieder dominiert, sondern wir müssen Glaube anders verstehen. Der Glaube, so klein wie er ist, ist nicht die Grundlage unserer Errettung. Ne? Nicht der Glaube rettet uns, sondern er ist vielmehr das Werkzeug unserer Rettung. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen technisch zu sagen, es ist nicht die Grundlage unserer Rettung, sondern das Instrument. Und mir hat geholfen, ein ganz alltägliches Beispiel zu lesen. Ich habe dieses Beispiel gehört. Wir können uns das so vorstellen, ein Glas mit Wasser. Wenn wir dieses Wasser trinken, dann ist es das Wasser, das uns stärkt und uns, ich sag mal, am Leben erhält. Und der Glaube ist nicht das Wasser. Der Glaube ist der Strohhalm, mit dem wir das Wasser zu uns nehmen. Ja, es ist einfach nur das Werkzeug, es ist das Mittel, das Gott gewählt hat, um es anzuerkennen. Und Gott erkennt diesen kleinen Glauben Abrahams, der ja immer wieder diese Fragen stellt, woran soll ich eigentlich erkennen? Das erkennt Gott an und sagt, es ist genug. Erinnern uns vielleicht an diese Szene aus dem Neuen Testament, aus Markus, wo der eine Vater gerne möchte, dass sein Sohn geheilt wird und die Jünger von Jesus sollen ihn heilen und die schaffen es nicht. Und dann kommt Jesus vom Berg runter und sagt, wie, ihr konntet nicht heilen. Er sagt, ihr konntet nicht heilen, weil kein Glaube vorhanden ist. Und der Vater merkt, okay, wir hätten glauben sollen, aber irgendwie, ich würde ja gern glauben, sagt der Vater. Ich würde ja gern glauben, aber ich kann nicht. Und was sagt er dann? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, was denn jetzt? Glaubt er oder glaubt er nicht? Und was passiert dann? Jesus heilt. Gott anerkennt deinen Glauben, wie klein er auch ist. Es geht nicht um die Größe deines Glaubens. Also Gott will deine Zweifel hören. Gott lädt dich ein. Er will ehrlich auf deine Fragen antworten. Er erinnert dich an seine Versprechen. Und er erkennt deinen kleinen Glauben an. Also, dieses eine Extrem, dass Leute sagen, wir wollen deine Zweifel gar nicht hören in der Gemeinde, können wir nicht mit der Bibel begründen. Sondern Gott lädt ein. Sag ihm deine Zweifel. Also, dieses eine Extrem müssen wir abwehren. Aber auf der anderen Seite gibt es ein anderes Extrem und ich würde sagen, das dominiert heute in einigen evangelikalen Gemeinden, nämlich, dass Zweifel gefeiert werden. Ja, manche Kirchen betrachten Zweifel als die höchste Tugend. Zweifel ist ein Zeichen der Reife. Ja, da denkt jemand nach, da stellt jemand Fragen, da denkt jemand mit. Und überhaupt, Gewissheit, das ist die größte Sünde, ne, so ungefähr. Aber ich meine, das ist ein falsches Extrem, also es ist was Falsches, Zweifel zu feiern. Und hier in diesem Abschnitt sehen wir, dass Gott nicht nur deine Zweifel hören will, sondern er will auch, dass du nicht bei deinen Zweifeln stehen bleibst, er möchte deinen Glauben stärken. Und das macht er in der Bibel immer wieder. Ja, im Neuen Testament, Jakobus 1, Vers 6, zweifle nicht an den Verheißungen Gottes. Wer zweifelt, ist wie eine Meereswoge, ne, vom Wind hin und her getrieben. Also Gott möchte deine Zweifel zwar hören, er möchte aber nicht, dass du bei deinen Zweifeln stehen bleibst, sondern weitergehst. Und deshalb stärkt er deinen Glauben. Und das macht er hier in diesem Abschnitt auf mehrere Weise. Und das erste ist, Gott ist willig, seine Versprechen zu halten, beziehungsweise ein Versprechen abzugeben. Ne, Abraham stellt ja in Vers 8 die Frage, woran soll ich erkennen, dass ich jetzt als Erbe besitzen werde? Also er hat immer noch Zweifel, obwohl Gott ihm so viel gibt, immer noch Zweifel. Und was macht Gott dann in Vers 9? Gott spricht zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Okay, das ist alles, was Gott erstmal sagt. Abraham gehorcht und obwohl er nicht noch mehr Anweisungen bekommt, steht in Vers 10, was Abraham tut. Abraham brachte das alles und was tut er jetzt? Er zerteilte es mittendurch, er tötete die Tiere, schlachtete sie, legte jedes Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Also was macht Abraham hier? Abraham bildet eine Gasse, eine Allee, ja, aber nicht so mit so schönen Pflanzen, sondern eigentlich eine Gasse aus toten, zerteilten Tieren. Das ist ein bisschen ein gruseliges Bild, das wir hier haben, oder? Und wir denken immer, Abraham ordnet hier oder macht hier etwas, was Gott gar nicht angeordnet hat. Aber die Zeremonie, die Gott hier, ich sag mal, andeutet, die kennt Abraham. Wir kennen sie aber weniger, weil uns das nicht so ganz bekannt ist. Weil Gott macht hier ein Anzeichen, nämlich Gott macht die Anzeichen, einen Bund mit Abraham zu schließen. Einen Vertrag, wenn man so will. Wie schließen wir heute in unserer Kultur Verträge? Ja, wir schließen Verträge, indem wir vielleicht im Internet ein paar Häkchen setzen und dann auf OK klicken, auf Bestellung absenden. Oder wenn wir bei ganz, ganz wichtigen Dingen, wie zum Beispiel bei einer Heirat oder bei einem Hauskauf, also beim Hauskauf zum Beispiel, dann müssen wir zu einem Notar und dann gibt es dann ein Papier, ein Schriftstück, das aufgesetzt wird und wir unterschreiben. So, das ist in einer schriftlichen Kultur, wie wir sie heute haben. Wie schloss man eigentlich Verträge in einer mündlichen Kultur, wo man noch keine Schriftstücke hatte und sowas alles? Wie machte man das? Kurz gesagt, man spielte Theater. Das heißt, man spielte eigentlich ein Drama, in dem man die Konsequenzen vorführte, die passieren würde, wenn man sich nicht an diese Vereinbarung gehalten hat. Ja, wenn man heute ein Haus kauft, dann steht normalerweise im Kaufvertrag drin, bis wann die Bedingungen zu erfüllen oder welche Bedingungen bestehen und wann müssen die Verträge erfüllt werden und was passiert, wenn die Verträge nicht eingehalten werden. Welche Konsequenzen drohen dann? Und damals hat man dann einfach Theater gespielt, wenn man sich nicht daran hält, was passiert. Und wir können eine andere Stelle lesen, nämlich aus Jeremia. Jeremia 34, die Verse 18 bis 20 zeigen, dass das damals gang und gäbe war. Ich lese uns das jetzt mal gerade vor. Jeremia 34, 18 bis 20. Und da schreibt Gott, oder da spricht Gott, und die Männer, die meinen Bund übertreten haben, also es ging um einen Bund, einen Vertrag, indem sie die Worte des Bundes nicht ausgeführt haben, den sie vor meinem Angesicht schlossen. Jetzt wird das beschrieben. Als sie das Kalb zerteilten und zwischen seinen beiden Hälften hindurchgingen, die Fürsten Judas, die Fürsten von Jerusalem, die Kämmerer und die Priester und das ganze Volk des Landes, so viele von ihnen zwischen den Stücken des Kalbes hindurchgegangen sind. Und jetzt wird beschrieben, ich will sie in die Hand ihrer Feinde geben und in die Hand derer, die nach ihrem Leben trachten, sodass ihre Leichname den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes zur Speise dienten. Also wie hat man damals Verträge geschlossen, indem man, wie gesagt, ein Theater gespielt hat und man hat die Tiere quasi getötet, zerteilt und ist dann hindurchgegangen und hat beim Durchgehen eigentlich gesagt, wenn ich mich nicht an diese Vereinbarung halte, dann möge ich genau wie diese Tiere getötet werden. Das klingt in unseren Ohren jetzt ein bisschen makaber, aber ich frage mich, vielleicht wären heute die Menschen mehr dazu geneigt, zu ihren Verträgen zu stehen, wenn sie vielleicht durch so tote Kadaver durchgehen würden. Ne? Wie auch immer, das Erstaunliche finde ich ist hier, dass der allmächtige Gott mit seinen Geschöpfen bereit ist, einen Vertrag einzugehen. Merkt es? Gott will deinen Glauben stärken. Wie macht er das? Indem Gott mit dir einen Bund schließt. Der Allmächtige möchte mit den Menschen einen Bund schließen. Abraham macht ja, woran soll ich denn erkennen? Ja, stellt euch ein junges Pärchen vor, das ist zusammen, das ist verliebt und die junge Frau fragt sich, woran soll ich erkennen, dass der mich wirklich liebt? Woran kann sie das erkennen? Woran kann sie eine junge Frau erkennen, dass der Mann sie wirklich liebt, wenn er was sagt? Wenn er sie zum Standesamt zerrt, würden wir sagen. Nein, führt, nicht zerrt, führt, sondern wenn er sagt, ich bin bereit, mich zu verpflichten. Das ist es doch, oder? Daran erkennen wir wirklich die Liebe. Daran erkennen wir, dass es jemand ernst meint. Und genau das macht Gott hier. Er ist bereit, einen Vertrag einzugehen, der allmächtige Gott. Auf sowas lässt sich Gott ein. Bei Abraham, und wir haben vorher in Galater gelesen, alle, die glauben, sind Abrahams Kinder. Ja? Gott hat gewissermaßen auch uns Land und Leute versprochen. Er hat gesagt, im Himmel werden aus allen Völkern, aus allen Sprachen zusammenkommen. Und der Himmel, das ist der neue Himmel und neue Erde. Also Gott hat uns mit Abraham zusammen Land und Leute versprochen. Also Gott ist bereit, sich selbst zu verpflichten. Also er will auch deinen Glauben stärken. Ich bin sogar bereit, einen Vertrag zu unterschreiben. Und dann noch etwas. Gott ist nicht nur bereit, sondern er ist auch fähig, seine Versprechen zu halten. Wenn wir jetzt in den Versen weiterlesen, dann sehen wir in den Versen 13 bis 16, dass Gott erzählt dem Abraham und sagt, das sollst du mit Gewissheit wissen, dass dein Same, obwohl du es jetzt noch nicht hast, aber dein Nachkomme wird Fremdling sein, in einem Land, das ihm nicht gehört. Und wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Auch das Volk, denen sie dienen müssen. Er beschreibt so die ganzen Details, ja, und dann, du wirst dann sterben, aber dann in der vierten Generation werden sie hierher kommen. Das Maß der Amoriter ist nicht voll, da werden sogar ganze Namen, ganze Völker genannt. Was merkt ihr? Voller Details, und wir fragen uns, was haben denn die ganzen Details hier zu suchen? Warum macht Gott das? Was sagt Gott? Gott sagt, was geschehen wird, und wenn jemand sagt, was genau geschehen wird, und dass es auch ein bisschen schwer werden wird, zeigt das, er hat Ahnung, er weiß, was kommen wird. Er ist der souveräne Gott. Er sieht vielleicht zwischendurch dann manchmal nicht danach aus, aber ich kenne die ganzen Details und ich bin nicht nur bereit, ich bin sogar fähig, meine Versprechen zu halten. So, und jetzt nochmal zurück. Gott ist nicht nur bereit, Gott ist nicht nur fähig, sondern Gott ist auch entschlossen, die Verpflichtung zu erfüllen. Lass uns nochmal zurückkommen zum Schließen des Vertrages. Wenn damals, zur Zeit von Abraham, wenn ein König eine kleinere Nation besiegt hatte und mit ihm einen Vertrag schloss, weil man wollte ja, dass sie dann nicht nochmal angreifen und sowas, dann gab es auch so einen Vertrag, dann hat man auch so diese Tiere zerteilt und hat was dann gemacht? Vertrag geschlossen, aber wer musste das Versprechen abgeben? Der geringe König, der musste durch diese zerteilten Tiere hindurchgehen und das Versprechen abgeben, dass er sich nicht gegen diesen König erhebt, dass er die Steuern zahlt und so weiter und so fort. Was würden wir in diesem Abschnitt hier erwarten? Dass wer durch die Tiere durchgeht? Lass uns das lesen. Vers 12, die Tiere sind zerteilt. Die Tiere sind zerteilt. Und dann steht da, und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Okay, es war vermutlich nicht irgendein Schlaf. Abraham war wahrscheinlich geschockt. Eine Last lag da auf ihn. Und dann sehen wir in Vers 17, wenn wir dann weiterlesen. Und es geschah, als die Sonne untergegangen war und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. Also was hier passiert, ich sag mal, so krass und so wunderbar es ist, dass der allmächtige Gott bereit ist, einen Vertrag zu machen mit den Menschen. Aber ich finde, hier ist ein etwas noch viel Wunderbares, was, finde ich, die wenige Christen kennen oder zu wenig bekannt ist. Weil diese zwei Dinge, dieser rauchende Glutofen und diese Feuerfackel, sind ein Zeichen für Gottes Gegenwart selber. Aber wir haben später in 2. Mose 19, nämlich das sind die Elemente der Gotteserscheinung später in 2. Mose Kapitel 19. Und wir sehen ja später hier Vers 18, an jedem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham. Also dieser Glutofen und diese Feuerfackel sind Zeichen der Gegenwart Gottes. Und Abraham verstand hier, Gott war bereit, seine Versprechen einzugehen. Also Gott geht ja dadurch, durch diese Tierhälften. Gott ist bereit, seine Versprechen zu halten. Und Gott sagt hier an der Stelle eigentlich, ich soll ebenso wie diese Tiere getötet und geteilt werden, wenn ich mein Versprechen nicht einhalten werde. Ja, eigentlich was Unmögliches, was Gott hier sagt. Der Allmächtige, der Alllebendige, der Schöpfer von allem Leben sagt, ich soll getötet werden, wenn ich meine Versprechen nicht halte. Wir würden sagen, das ist einfach zu wunderbar, oder? Aber ich möchte noch einen draufsetzen, weil das ist noch nicht alles. Also wir lesen Vers 17, sagen, okay, die Sonne ist untergegangen und diese Fackel geht da durch. Aber wir sollten noch lesen, was hier nicht steht. Wisst ihr, wer nicht durchgegangen ist? Abraham ist nicht durchgegangen. Gott ist durch diese Tierhälften gegangen, aber Abraham ist da nicht durchgegangen. Weil wir lesen in Vers 18, an jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham. Nur Gott geht da durch, aber nicht der Abraham. Und wisst ihr was Gott damit sagt? Ich übernehme nicht nur meinen Teil, sondern ich sorge auch für die Erfüllung von deinem Anteil. Das ist das, was Gott hier zum Ausdruck bringt. Gott ist nicht nur bereit, sich zu verpflichten, sondern sich sogar für jemand anders zu verpflichten, nämlich für Abraham. Und die Konsequenzen auf sich zu nehmen, wenn Abraham sich nicht daran halten würde. Das war, wie wir sagen würden, ein einseitiger Bund, ein unbedingter Bund. Gott war also nicht nur entschlossen, seine Versprechen zu halten, er war sogar bereit, die Konsequenzen auf sich zu nehmen, wenn Abraham seinen Teil nicht erfüllen würde. So, und an diesem Moment fragen wir uns, ne, ich habe ja gesagt, das ist ein Theaterstück, das die hier vorspielen. Jetzt können wir fragen, könnte Gott noch irgendetwas Stärkeres tun, um den Glauben von Abraham zu stärken? Ja, wisst ihr, was er tun könnte? Er könnte nicht einfach nur Theater spielen, sondern er könnte das echt, also nicht nur Virtual Reality, sondern wirkliche Realität werden lassen. Und wisst ihr was? Genau das hat er getan am Kreuz von Golgatha. Nämlich, der Nachkomme von Abraham ist letztendlich Jesus Christus, Gottes Sohn, der stellvertretend für all das, was Abraham und die Nachkommen von Abraham und wir nicht getan haben. Wir haben unseren Bund nicht erfüllt. Aber Gott war bereit, die Verpflichtung, nämlich seinen Sohn, auf sich zu nehmen und zu sagen, ich bin bereit, ihn zu zerteilen, zu zerschlagen, damit du sicher sein darfst, dass ich dich bis zum Ziel bringe. Und das ist genau das, was das Neue Testament sagt. Ja? Gott macht Christus zum Fluch. Galater 3, Vers 13. Verflucht ist jeder, der an einem Baum hängt. Aber warum? Damit in Christus der Segen Abrahams zu den Heiden kommen kann. Wir profitieren letztendlich davon. Und 2. Korinther, da schreibt Paulus in Kapitel 5, Vers 21, um unseretwillen hat Gott ihn, nämlich Christus, zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Also, wenn Zweifel an deinem Glauben nagen, dann sind das zwei Antworten. Gott zeigt in seinem Wort, er will deine Zweifel hören. Er geht ehrlich auf deine Fragen ein. Ja? Er ist bereit, dich immer wieder an seine Versprechen zu erinnern. Er ist bereit, den kleinsten Glauben von dir anzuerkennen. Aber dann will er auch, dass du nicht stehen bleibst, sondern er möchte dir zeigen, er ist bereit, einen Bund einzugehen. Ja? Und er ist fähig, uns bis zum Ende des Ziels zu führen. Und er ist sogar bereit, das hat er am Kreuz bewiesen, die Konsequenzen auf sich zu nehmen, die wir verursacht haben. Amen.